Morgen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe gehört, dass einige unter uns relativ krank sind und flach auf dem Bett liegen und sich nicht bewegen können. Meine Frau ist auch krank, deshalb von uns aus hier wünschen wir euch Gottes Segen, die ihr zu Hause seid, die ihr auch gerade online vielleicht mit dabei seid, wünschen euch gute Besserung. Genau, ich möchte heute mit dem Predigtthema weitermachen. Für alle Gäste unter uns, einmal kurz, um unsere Situation zu erklären. Wir stehen gerade in der Wahl einer Gemeindeleitung und wir beschäftigen uns gerade thematisch mit diesem Thema Leitung und wie sollte so ein Leiter sein, damit wir auch als Gemeinde eine gute Entscheidung treffen können. Aber wenn es um Leiter geht, ist ganz wichtig, geht es auch immer ein Stückchen auch um uns, denn die Leiter sind ja eigentlich Vorbilder und wir wollen von den Vorbildern lernen. Und welches Vorbild sollten diese Leiter haben? Und darum geht es heute. Und für heute habe ich ein bisschen etwas aus dem Alten Testament mitgebracht. Ich habe mich mit Mose beschäftigt, weil ich finde, das ist auch so ein sehr gutes Vorbild für gewisse Dinge, von denen wir Gutes und auch Schlechtes abschauen können oder besser gesagt vom Schlechten lernen können. Und über ihn möchte ich heute ein bisschen sprechen. Also kurz zusammengefasst, wer das Alte Testament schon mal gelesen hat und besonders die Geschichte in der Wüste, dann wird er feststellen, dass diese Geschichte in der Wüste, als Gott das Volk Israel herausgeführt hat aus Ägypten, aus dieser Sklaverei und dann halt in einen sehr öden Ort hineingebracht hat, dass das für das Volk gar nicht so einfach war. Und uns geht es ja auch oft ganz ähnlich, dass wir in einem öden Ort sind, dass wir uns vielleicht in so einem seelischen öden Ort gerade befinden, obwohl wir im reichen Deutschland leben und vieles fällt uns schwer, vieles sehen wir negativ, mit vielem haben wir zu kämpfen. Und ich möchte mal kurz hier einmal auflisten, was es da so für Kämpfe gegeben hatte, mit denen wir uns auch gut identifizieren können. Da heißt es zum Beispiel, als sie dann auf der Flucht waren, dann hatten sie Angst vor den Ägyptern, dass sie kommen und sie umbringen. Einige Male hatten sie in der Wüste kein Wasser, selbstverständlich. Und sie beschwerten sich dann bei Mose und sagten, hey Mose, was ist los, warum hast du uns hier in die Wüste geführt? Dann haben sie, einmal haben sie sogar, nachdem Mose auf den Berg gestiegen ist und dort eine längere Zeit mit Gott verbracht hatte, sind sie in Panik geraten und haben haben ihre Ohrringe und Schmuck abgenommen, haben daraus ein goldenes Kalb gemacht und gesagt, das ist unser Gott, den müsst ihr anbeten, der hat uns aus Ägypten herausgeführt, was für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Ja, wie man auf diese Idee überhaupt kommen kann. Das wäre genauso, wie meine Frau, plötzlich komme ich heute nach Hause und da ist irgendein fremder Mann und sie sagt zu den Kindern, hey, das ist euer Papa. Und die alle, yay, unser Papa, neuer Papa. Ich so, hä? Also wie kann man einfach so einen Gott auswechseln? Verstehe nicht genau. Aber gelingt uns ja auch sehr oft. In gewissen Situationen vertrauen wir plötzlich nicht mehr auf diesen unsichtbaren Gott, sondern wir vertrauen mehr auf den Materialismus, auf das Sichtbare, das Bedürfnis zu sehen. Ja, ist so stark in uns Menschen. Dann gab es einen Aufstand, als die Kundschaft herausgegangen sind und da haben sie dieses Land angeschaut, das sie einnehmen sollten. Sie kamen zurück und dann einige von denen hatten eine total schlechte Nachricht und da gab es einen Aufruhr. Dann gab es noch einen Aufstand von Korach, Datan und Abiram. Sagt wahrscheinlich jetzt einigen hier nichts, einigen vielleicht doch, die sich damit auskennen. Also wieder ein Aufruhr, ein Aufstand gegen Mose. Geschwister haben sich gegen Mose einmal gewandt, Miriam und Aaron. Da gab es auch ein Problem. Generell Unzufriedenheit, immer dieses Manna, das von oben kommt. Wir müssen aufsammeln hier in der Wüste. Meine Güte, langsam wird es langweilig. Ne? Schmeckt auch nicht mehr, so ungefähr. Und generell waren sie unzufrieden, dass sie in der Wüste gelandet sind. Ne? Also sie wollten schon im verheißenen Land sein, aber sie wollten nicht den Prozess durchmachen, den Veränderungsprozess durchmachen. Und so haben sich dann immer wieder beschwert über diese Situation, in der sie sich befunden haben. Und ich finde, dass das oft eigentlich auch unser Leben widerspiegelt. Das Leben, also man kann zusammenfassen, das Leben wirft Situationen auf uns zu und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Situationen um? Ja? Besonders, wenn wir uns Menschen des Glaubens nennen. Wenn wir keinen Gott haben, keine Macht haben, auf die wir vertrauen können, dann ist die Antwort offensichtlich. Wir machen aus eigener Kraft, wir versuchen unsere Haut zu retten. Aber für jemanden, der sagt, ich glaube an Gott, ich glaube, dass es diese höhere Macht gibt und ich glaube, dass dieser lebendige Gott, der da oben ist, der uns Menschen liebt, der in diese Erde eingreift, dann der wird mich anders führen und anders leiten. Deshalb, wie gehen wir mit diesen Situationen um? Und ganz besonders, ganz stark ist das bei den Vorbildern gesucht. Wie gehen sie mit ihrem Glauben um? Die Leiter und die Ältesten oder Leiter auch der Gemeinde oder damals auch Leiter, wie gehen sie mit diesen Situationen um? Und wir sehen, dass wir, bei Moses sehen wir eigentlich relativ viele positive Vorbilder. Also das Volk steht oft im schlechten Bild da, aber Moses steht oft mit Aaron im positiven Bild da. Sie gehen oft sehr gut damit um und einige Beispiele davon will ich nennen. Es gibt auch Stellen, da haben sie nicht so gut gehandelt und das, da werden wir auch kurz drauf eingehen heute. Also wir lesen vor, Lukas, kannst du das erste Bild einblenden? Genau, das ist so als Gedächtnisstütze für uns, um was es ungefähr geht. Es geht jetzt um die Abhängigkeit von Gott. Ich werde jetzt drei Situationen vorlesen. 4. Mose 4, Vers 4. Das ist da, wo die Kundschaft da in das verheißene Land gegangen sind. Da hat Gott gesagt, geht hin, ich werde euch dieses Land geben. Sende schon mal Kundschafter aus und sammelt von den Früchten, von den Leckereien, die es dort gibt und zeigt es dem Volk, damit das Volk ermutigt wird. Aber statt das Volk ermutigt war, haben sie nur ihren Gegenwind gesehen, die Männer dort, die stark und kriegstüchtig waren und wir haben keine Chance gegen die. Und dann heißt es hier in 4. Mose 4, Vers 4, schon sagten einige zueinander, lasst uns einen neuen Anführer wählen. Wir wollen Mose nicht mehr haben, Mose muss weg. Und nach Ägypten zurückkehren. Lasst uns einen neuen Anführer, lasst uns einen neuen Anführer nehmen. Wir wollen nicht mehr diesen Weg des Glaubens gehen. Wir wollen nicht mehr immer wieder mit Situationen konfrontiert werden und nicht wissen, was da herauskommt. Wir wollen nicht immer wieder diesen Glauben praktizieren, dass Gott uns führen und leiten wird. Wir möchten wieder zurückgehen, da wo wir zwar Sklaven waren, wo wir abhängig waren, aber da war unser Leben reguliert. Zwar durch die Peitsche, die sie anscheinend vergessen hatten, die sie auf dem Rücken hatten, durch die Situation, wo sie die Kinder ermorden wollten, das haben sie alles vergessen. Und sie wollten wieder zurück und sie wollten dafür neue Anführer, irdisch gesinnt, zurück in die Welt. Und hier ist eine Reaktion, die ich bei Mose sehr vorbildlich finde. Da heißt es, da warf sich Mose und Aaron vor den Augen der ganzen Versammlung Israels nieder, das Gesicht auf den Boden. Diese Handlung einfach, hier ist eine schwierige Situation und statt dass Mose aufsteht und sagt, Volk Gottes, wie handelt ihr, seid ihr eigentlich dumm? Was macht ihr gerade für einen Mist? Leute, guckt doch mal, er hat uns da und da und da und da schon geführt und jetzt fast am Ende eurer Reise wollt ihr wieder zurück nach Ägypten gehen? Und hier ist die Reaktion von Mose, er wirft sich auf den Boden. Finde ich sehr interessant hier, er wirft sich auf den Boden. In 4. Mose 16 gibt es einen anderen Aufstand. Da gibt es eine Gruppe von Leuten und die sagen, hey, zu wem hast du die eigentlich gemacht, Mose? Was bist du hier? Bist irgend so ein, wer hat dich über uns gestellt eigentlich? Was soll das? Und dann heißt es hier in Vers 3, sie schlossen sich gegen Mose und Aaron zusammen und sagten zu ihnen, ihr seid zu weit gegangen, Mose und Aaron, die Leiter, ihr seid zu weit gegangen. Jeder Israelit ist heilig und der Herr ist mitten bei uns. Ihr seid nicht mehr als wir alle anderen. Was tut ihr so, als ob ihr von Gott besonders auserwählt worden seid? Und warum stellt ihr euch über das Volk des Herrn? Und da heißt es, als Mose das hörte, warf er sich zu Boden. Das ist eine sehr komische eigentlich Handlung, mit Schwierigkeiten umzugehen, oder? So, menschlich gesehen. Man müsste sich jetzt stark machen, man müsste sich überlegen, man müsste jetzt sagen, was sage ich? Das ist eine Drucksituation eigentlich. Ja, Mose, was macht er? Er wirft sich auf den Boden. Stell dir mal vor, du hast Schwierigkeiten in deiner Firma, auf dem Job und so weiter, da kommt der Chef, meckert dich an, du wirfst dich auf den Boden. Stell dir mal vor, in der Gemeinde, wir haben ein Problem, eine Schwierigkeit, Gemeindestunde, ein bisschen kritisch, schwieriges Thema. Das Erste, was wir machen, wir werfen uns auf den Boden. Was löst das aus in uns, wenn wir das hören? In 4. Mose 20, Vers 6 heißt es, sie waren wütend auf Mose wegen Wassermangel. Und sagten, wären wir doch umgekommen wie die anderen, die Gott sterben ließ. Warum habt ihr die Gemeinde Gottes in die Wüste gebracht? Damit wir hier sterben, samt unserem Vieh? Warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Schon wieder dieses Vergessen von dem, was wir nicht durchlebt haben, von der Sklaverei. Um uns an diesen bösen Ort zu bringen, hier kann man nicht sehen, es gibt keine Feigenbäume, keine Weinstöcke, keine Granatäpfelbäume. Nicht einmal Wasser zu trinken. Und dann heißt es hier, Mose und Aaron gingen aus der Versammlung hier weg an den Eingang zum Offenbarungszelt. Es gab so ein Zelt dort, da konnte man Gott begegnen. Und dann heißt es, und sie warfen sich dort nieder, das Gesicht auf den Boden. Da erschien ihnen die Herrlichkeit Gottes und Gott sagte zu Mose. Hier gibt es schwierige Situationen. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir selber ein Problem lösen, selber ein Problem anpacken und daran arbeiten. Oder es gibt die andere Lösung nach diesem Vorbild hier. Wir werfen uns auf den Boden. Was löst denn sowas aus? Welche Begriffe kommen einem, wenn man sich so verhält, dass man sich auf den Boden wirft vor Gott? Ich finde, da drinnen gibt es etwas sowas wie aufgeben. Die Situation ist mir zu groß. Ich gebe auf. Ich versuche es nicht einmal, sie selbst zu managen und zu lösen. Wie oft ist es bei uns so, dass wir versuchen, eine Situation, ein Problem erst zu lösen und dann erst, wenn wir müde sind von diesen Anstrengungen, von dieser Kraft, dann werfen wir uns vor Gott auf den Boden. Und Mose demonstriert uns hier, ich gebe auf. Ich kann nichts tun. Ich werfe mich hier vor Gott nieder. Er demütigt sich vor dem lebendigen Gott. Er sagt, Gott, ich brauche jetzt gerade dein Eingreifen. Ich bin ein Mann des Glaubens, Herr. Und ich als Mensch vertraue nicht auf meine Fähigkeit, sondern ich vertraue jetzt auf dich. Und Mose und Aaron oft machen sich abhängig von Gott in diesen Situationen. Wie handeln wir mit schwierigen Situationen? Wie gehen wir da damit um? Werfen wir uns auf den Boden? Lösen wir selber eigene Konflikte, eigene Gedanken, eigene Meinung? Oder machen wir uns abhängig von Gott? In Johannes 5, 30 heißt es, sagt Jesus selbst, er sagte, ich kann nichts, Jesus selbst, Mensch und Gott auf der Erde, sagte, ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Und ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich suche nicht meinen Willen. Ich mache nichts aus mir heraus. Und Jesus möchte auch uns in diese Abhängigkeit hineinbringen, wo wir nicht aus uns heraus handeln, sondern dass wir aus der Abhängigkeit von Gott leben. Deshalb sagt er auch seinen Jüngern, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In Johannes 5, 44 heißt es sogar, hier spricht, oder im gleichen Kapitel streitet Jesus, oder sie stritten mit ihm besser gesagt, und ihr sagt er Folgendes, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht. Hier gibt es Pharisäer und Schriftgelehrten, das sind Menschen, die waren verblendet. Sie waren nicht abhängig von Gott, so wie Mose, so wie Jesus auch hier und so wie er uns auch versucht hat zu lehren, auch diese Abhängigkeit von Gott zu haben, sondern diese Menschen waren abhängig voneinander. All das, was sie getan haben, haben sie getan, um Ehre zu empfangen. Sie haben gepredigt, um Ehre zu empfangen. Sie haben gute Taten gemacht, um Ehre zu empfangen. Im ging es dabei nicht so sehr um Gott. Ja, irgendwo schon, das haben sie sich vorgemacht, aber in Wahrheit wollten sie die Ehre von Menschen haben. Und hier sagt Jesus, dass dieses Gedankengut, Ehre von Menschen zu haben, sogar zu einer Glaubensblockade führt. Es heißt hier, wie könnt ihr glauben, ja, wenn ihr Ehre voneinander sucht? Also eine Glaubensblockade kann in unserem Leben eintreffen, wenn wir eher die Abhängigkeit von Menschen suchen und nicht die Abhängigkeit von Gott. Das blockiert geistlich. Deshalb der erste Punkt, strebt, und das ist das, was ich in den Leitern auch persönlich sehen möchte, worauf ich immer achte, wenn ich Leiter beurteile, was wir ja nicht tun sollen, aber ein Streben, ich würde sagen, nicht eine hundertprozentige Abhängigkeit von Gott, weil das kann kein Mensch von uns leisten, wir sind Menschen, wir sind schwach, aber ein Streben nach Abhängigkeit von Gott. Solche Vorbilder wollen wir sehen. Wir wollen nicht große Superhelden sehen, die der Gemeinde vorstehen und die alles wissen, die alles verstanden haben. Wir wollen Vorbilder sehen, die demütig sind, die sich auf den Boden werfen vor dem lebendigen Gott und Gott suchen in diesen Situationen, nach einer Antwort von ihm fragen. Abhängigkeit von Gott. Für mich ist das, ich würde sagen, die größte Eigenschaft, die ein Diener, die ein Leiter, die ein Ältester, Gemeindeleiter, Pastor, wie auch immer, haben sollte, Abhängigkeit von Gott. Nicht Abhängigkeit von der Ehre der Menschen, sondern Abhängigkeit von dem lebendigen Gott. Wie ist es bei uns persönlich, unabhängig davon, ob wir Leiter sind oder nicht Leiter sind? Wie handeln wir in unserem Leben? So wie, wie das Volk Israel, wir beschweren und zeigen mit der Faust gegen Gott oder gegen die Leiter oder wie auch immer und so weiter und so fort. Beschweren uns über die Politik, beschweren uns über den Zustand in Deutschland oder werfen wir uns auf den Boden und sind abhängig von dem, was Gott tun kann. Dieses Vorbild in der Bibel hat mich sehr ermutigt. Also Abhängigkeit, so wie auf dem Bild hier. Hier ist die Hand eines Erwachsenen und das Kind ist abhängig von dem Papa, wie auch immer, und wird dann geführt, von der Mama geleitet. Und diese Abhängigkeit möchten wir gerne auch bei unseren Leitern sehen, aber auch selber darin wachsen. Da soll danach streben, das in unserem Leben auch zu finden. Der zweite Punkt, das zweite Bild, bitte. Hier ist ein Beter drauf. Heißt natürlich nicht, das heißt klar, wir sollen beten, das ist offensichtlich, aber um was genau geht es herum? In 2. Mose 32, da heißt es, das ist da, wo die Menschen sich ein gegossenes Bild gemacht haben, gesagt haben, das ist unser Gott hier, der hat uns aus Israel herausgeführt. Dann passierte ein Gespräch mit Mose auf dem Berg. Und dann sagt hier Gott zu Mose, ich habe gesehen, wie eigensinnig dieses Volk ist, in Vers 9. Also 2. Mose 32, ab Vers 9. Da sprach Gott zu Mose, ich habe gesehen, wie eigensinnig, also wie stur dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Das heißt, das war in Gottes Augen so eine Beleidigung, dass Gott gesagt hat, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Und sogar, er wollte sie sogar vernichten. Wir haben es damals mit dem Gott zu tun, der nach dem Gesetz gehandelt hat. Ja, lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Dafür werde ich dich aber zu einem großen Volk machen. Weißt du was, Mose, du bist treu, dich mag ich, mit dir kann ich arbeiten, du folgst mir, du vertraust mir, du bist toll. Ja, mit dir möchte ich arbeiten, aber diese hier, ne, die jetzt plötzlich zu einer goldenen Statue sagen, das ist unser Gott. Nee, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, ich will sie vernichten. Wie gehen wir um, wenn wir Dinge sehen, die wir verurteilen? Wie gehen wir mit Situationen um in der Gemeinde, wenn wir sogar Dinge sehen, die Sünde sind? Sünde in dem Leben anderer Menschen. Und wie Sainz auch gesagt hat, wir haben es eher dahin entwickelt, dass wir bewerten und beurteilen und verurteilen. Und ganz oft sind wir gläubige Menschen, die Gnade Jesu angenommen haben, nicht die Barmherzigen und Gnädigen, sondern wir nehmen Steine und wir werfen auf die Menschen und wir töten Menschen, wir verurteilen und guckt auf diese böse Welt und wie kann man so und dies und das machen. Wie gehen wir um in solchen Situationen? Hier ist es ein ganzes Volk in Lebensgefahr. Überlegt euch, mein ganzes Volk ist hier in Lebensgefahr, weil sie es mit diesem lebendigen Gott verhauen haben, diesem gerechten Gott verhauen haben. Wie gehen sie um? Wie gehen wir damit um? Und dann heißt es hier in Vers 11, doch Mose flehte zu dem Herrn, seinem Gott, und sagte, O Gott, o Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, dass du eben erst mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen dürfen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg umzubringen und vom Erdboden verschwinden zu lassen. Lass ab von deinem glühenden Zorn. Lass das Unheil nicht über dein Volk kommen. Denk an deine Diener Abraham, Isaak und Israel, den du bei dir selbst geschworen hast, ihre Nachkommen so zahlreich zu machen wie die Sterne am Himmel. Du hast ihnen zugesichert, dass ihre Nachkommen das versprochene Land für immer besitzen werden. Dann tat Gott dem Herrn Leid, dass er seinem Volk dieses Heil angedroht hatte. Es tat Gott leid. Das ist hier eine unglaubliche Geschichte. Wir haben manchmal das Gefühl, wir können mit diesem Gott da oben nicht so richtig, wir können seinen Willen, seinen Plan nicht verändern. Aber hier wird das Schicksal eines ganzen Volkes von dem Herzen von Mose abhängig gemacht. Und ich weiß auch in unserer Mitte, wie auch in der Gemeinde, wie oft haben wir uns übereinander beschwert? Wie oft haben wir mit dem Finger gezeigt? Wie oft fanden wir die Gemeinde schlecht und andere Gemeinden besser eventuell? Wie oft haben wir die Christenheit verurteilt? Und was Gott sucht hier, er sucht Menschen, die für dieses Volk einstehen, die für Menschen einstehen, dieses Fürsprecher zu sein. Und darin sehe ich auch eine große Verantwortung bei den Leitern. Leiter müssen Fürsprecher sein. Sie müssen Vermittler sein zwischen Gott und den Menschen, zwischen Jesus und den Menschen. sich auf den Boden werfen und vor Gott für das Volk eintreten. Mose hat auch gesagt, einmal runtergucken vom Berg, wie dumm eigentlich, ne? Ciao, alle weg. Und er, ja, ich bin der Auserwählte. Hat er nicht gemacht, sondern er hat für das Volk gebetet. Er hat auch an den Namen Gottes gedacht. Er hat nicht nur an seinen Namen gedacht, sondern er hat an den Namen Gottes gedacht. Gott, was werden die Menschen sagen eigentlich? Wenn du das jetzt tust, guck mal, du hast doch dein Wort so gesprochen, du musst doch treu deinem Wort sein. Und Mose war eine Erinnerung für Gott. In 4. Mose 14, da genau an der gleichen Stelle, wo es diesen Aufruhr gegen diese Kundschaftern gab, die dann Böses geredet haben, dann heißt es hier in Vers 11, und Gott sagte zu Mose, wie lange will mich dieses Volk noch verachten? Das ist so am Ende der Wüstenreise eigentlich fast gewesen. Wie lange will mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht glauben, obwohl ich ihnen so viele Zeichen meiner Macht und Fürsorge gab? Da ist ein verzweifelter Gott hier. Er sagt, so vieles habe ich für sie gemacht und immer noch vertrauen sie mir nicht. Er ist wie so ein Liebhaber, der ein Geschenk nach dem anderen seiner Frau macht und treue Beweise und alles Mögliche. Und sie sagt, nee, ich glaube, du liebst mich nicht. Ich glaube, du liebst mich nicht. Nee, ich kann dir einfach nicht vertrauen. Und sie bleibt immer in ihrem Gefühl. Da ist Gott frustriert hier. Und dann sagt er hier, wieder mit Wut, er ist zornig, Gott hat Gefühle, er ist keine Maschine. Wir werden auch zornig. In Vers 12, ich will sie mit der Pest schlagen und beseitigen, aber dich werde ich zu einem Volk machen, größer und stärker als sie. Und in Vers 19, nach einem längeren Dialog mit Gott, sagt hier Mose wieder, vergib doch die Schuld dieses Volkes, wie es deiner großen Gnade entspricht, wie du diesem Volk von Ägypten an bis hierher immer wieder vergeben hast. Da sagte ja Gott, ich vergebe nach deinem Wort, die Macht eines treuen Diener Gottes, nach dem Wort von Mose. Und natürlich ist es unglaublich, wie ein Mensch hier eigentlich Gottes Herz verändern kann und bewegen kann, einem allwissenden Gott. Deshalb, dass er ein Leiter, ein Fürsprecher ist. Niemand ist niemand, der die Menschen verurteilt, sondern der die Menschen liebt und ihren Namen vor Gott trägt, auch wenn sie in Sünde gefallen sind, auch wenn sie in Schwierigkeiten sind, ein Fürsprecher zu sein. 2. Mose 28, da heißt es, dass der Hohenpriester eine Brusttasche hatte und auf dieser Brusttasche waren die 12 Namen, 12 Stämme Israels, die Namen von den 12 Stämmen Israels eingraviert sozusagen. Und dann heißt es hier in Vers 29, auf dieser Weise soll Aaron die Namen der Stämme Israels auf der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in die Gegenwart des Herrn im Heiligtum tritt. So wird der Herr immer an sein Volk erinnert. Das ist eine Aufgabe eigentlich von Leitern. Nicht, dass wir die Namen der Menschen auf unseren Herzen tragen. Das sind unsere Vorbilder, sie müssen das machen. Aber auch wir, die wir vielleicht nicht in Leitungsposition sind, keine Pastoren, keine Ältesten sind. Es gibt Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Und Gott will, dass wir sie immer wieder in die Gegenwart Gottes auf unserem Herzen tragen und sie da hineinbringen. Gott will nicht, dass wir gleichgültig an unseren Menschen vorbeilaufen, sondern dass wir Menschen vor Gott bringen und dort Fürbitte leisten. Das hat so viel Macht, unglaubliche Macht. Wir unterschätzen diese Macht. Ich möchte euch ein Zeugnis geben. Ich bin ein Mensch, der seit über 30 Jahren nicht schlafen kann. 30 Jahre, ihr könnt das nicht, das kann man sich, vielleicht kann das jemand nachvollziehen. 30 Jahre lang konnte ich nicht schlafen. Ja? Und im Dezember, ja, habe ich einen Hochpunkt in meinem Leben gehabt. Ich war wirklich platt. Ich war in einem Gottesdienst, ja, und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und ich hatte keinen Predigtdienst, also keinen Stress, keine Sorge, kein gar nichts. Irgendwas im Körper funktioniert nicht richtig. Ich kann nicht schlafen. Seit 30 Jahren eine Stunde geschlafen, wach geworden, 30 Minuten, eine Stunde eingeschlafen und so weiter. Und dann sogar in einem Gottesdienst, da habe ich noch mit Alona geredet, sie hat hinten mir gestanden. Meine Augen waren, ich war so apathisch, ich war so abwesend. Sie hat mich so mit Mitleid angeschaut, ich habe sie zurück angeschaut und dann habe ich mich einfach weggedreht und ich bin nach Hause gegangen. Ich war noch nie so frech zu einem hier zu euch, noch nie. Ja? Da bin ich einfach weg, weil ich nicht mehr konnte. Und im Dezember habe ich eine Sache richtig gemacht, das ist eine Ermutigung, ein kleines Zeugnis hier, habe ich eine Sache richtig gemacht. Ich habe geklagt ohne Ende. Ich habe das jedem erzählt. Ja? weil ich war am Ende. Ich habe es jedem erzählt. Und ich weiß nicht genau wer, aber einige Menschen, ich weiß nur, ich habe es einer Person erzählt und dann hat sie dann Handy rausgeholt und gesagt, guck hier, dein Name, dass du schlafen kannst. Und plötzlich, als ich dann im Urlaub war, und ich konnte auch im Urlaub nicht schlafen, keine Sorgen gehabt, ich konnte nicht schlafen, ich war einfach fertig. Ja? Und das ist eine Folter eigentlich, so zu leben. Und dann bin ich, als ich aus dem Urlaub, fast aus dem Urlaub zurück war, habe ich mich hingelegt und da habe ich irgendwie 48 Stunden lang fast durchgepennt. Ich habe 48 Stunden lang im Bett im Urlaub gelegen, also der Tag vor der Arbeit. Ich konnte nicht aus dem Bett raus, ich war so müde. Ja? Wach geworden, ein bisschen wachgelegen, kurz auf Mandy was geschaut, wieder eingeschlafen. Und so 48 Stunden. Nach diesen 48 Stunden stehe ich auf und ich habe plötzlich an einem Abend eine natürliche Müdigkeit. Meine Augen werden schwer, das Gefühl kenne ich gar nicht. Die Augen werden schwer, die werden schwer. Und dann ist so, was ist denn das los? Ich kann nicht mehr, ich muss schlafen gehen. Leg mich hin, schlafe durch. Was ist denn das gewesen gerade? Das kenne ich gar nicht. Werde morgens wach, voller Kraft. Denkst so, wow, das kenne ich gar nicht. Ich habe mein Leben lang auf Reserve gelebt, ist mir bewusst geworden. Naja, und das hat vielleicht einmal so zufällig passiert, sowas gab es mal in der Vergangenheit. Leg mich wieder hin, wieder abends, meine Augen werden müde, ich kann mir, das kenne ich nicht. Ich kollabiere eher, als dass ich vernünftig einschlafe. Ich schlafe wieder ein, schlafe die ganze Nacht durch. Manchmal schlafe ich sogar nicht mit meiner Frau im Bett, sondern in einem Nebenbett, ja, weil wenn sie sich bewegt, werde ich wach, dann kann ich nicht schlafen. Ja, plötzlich habe ich neben ihr geschlafen, ich habe durchgepennt mit ihr zusammen. Was ist denn los? Ich dachte so irgendwie, ich kann nicht so laut sagen, vielleicht wird das ja aufhören, ne? Aber es bleibt, es hört nicht auf, ich schlafe. Und denkst so, was? Und wisst ihr warum? Das war nicht mein Gebet, sondern das war das Gebet anderer Menschen, denn ich habe es akzeptiert und angenommen. Ich bin fertig, das war's, mein Leben lang wird so sein. Aber andere Leute haben meine Situation gesehen, haben sich auf den Boden geworfen und haben Fürbitte für mich geleistet, Fürsprecher gewesen. Und haben mir einen Schlaf verpasst, den ich seit 30 Jahren nicht mehr gehabt habe. Über 30 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern. Ich sagte zu Sarah so, boah, du lebst mit dieser Kraft. Ich war neidisch. Ich dachte, was? So sind alle Menschen, nur ich nicht? Das war ein Schock für mich. Also, aber es war ein Wunder. Und andere Leute haben mich gefragt, was hast du verändert? Hast du irgendwas neu gemacht? Nein, einfach so. Und dann kamen Leute zu mir und haben mir dann Feedback gegeben, als ich im Dezember rumgeheult habe, mich schön beschwert habe, meine Nöte nach außen getragen habe. Das ist ein großer Fehler von uns, dass wir unsere Nöte nicht nach außen tragen. Und dann liebevolle Menschen, Menschen, die sich auf den Boden geworfen haben, Fürbeter, haben für mich gebetet. Vielen Dank in diesem Sinne. Ich habe es ja auch sogar in meinem WhatsApp-Status, normalerweise poste ich ja nichts, aber ich habe es groß gepostet, weil für mich war das ein Wunder. Danke dem Herrn. Also Fürsprecher zu sein. Jesus selbst hängt am Kreuz. Was macht Jesus? Er wurde ans Kreuz genagelt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Fürsprecher am Kreuz. Jesus ist das wahre Vorbild. In Hebräer 9, 24 sogar, da heißt es, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des Wahren, sondern er ist in den Himmel selbst hineingegangen, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Jesus ist in der Ewigkeit nicht arbeitslos. Er sitzt da nicht rum und hat seine Arme gefaltet, sondern er leistet nach wie vor für uns Menschen Fürsprache vor Gott, zu Rechten Gottes. Der Dienst der Fürsprache, das ist etwas, was ich in den Leitern suche, aber auch in jedem Einzelnen von uns, weil Gott hat uns Menschen anvertraut, dass wir Fürsprache leisten für die Menschen. Und Paulus folgt diesem Beispiel, in Römer 1, Vers 9 heißt es, denn Gott ist mein Zeuge, denn ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, will ich unablässig, also ohne aufzuhören, ich weiß nicht, wie ihr das macht, euer Gedenke in meinen Gebeten. Paulus imitiert Jesus hier, er imitiert diese Vorbilder. In 4. Mose 20, da hatte das Volk wieder kein Wasser und Gott wollte ein Wunder tun, aber Mose wurde zornig. Und Gott gab ihm eine Anweisung. Und die Anweisung war dieses, wenn ihr vor diesem Felsen steht, ja, sagte Gott zu Mose, dann sollt ihr zu dem Felsen sprechen. Nur sprechen, nichts anderes, nur sprechen. Und ich werde dort Wasser rauskommen lassen. Ihr könnt die Menschen und das Vieh, es wird so viel Wasser sein, dass ihr alles trinken könnt. Aber Mose hatte einen Frustpunkt erreicht. Das ist sehr gefährlich für einen Diener Gottes. Generell für uns alle. Weil das öffnet Türen in unser Leben hinein. Türen für dunkle Mächte, wenn wir Frust zulassen in unserem Leben. Sehr gefährlich, eigentlich. Wir müssen sehr wachsam sein bei Frust. Frust wird mit dem Glauben und Liebe besiegt. Ja? Verzweiflung, Frust mit dem Glauben besiegt. Aber Mose wurde abhängig von der Situation. Hier warf er sich nicht auf den Boden. Er wurde abhängig von dem Volk Gottes. Er war genervt, er war gereizt. Er hatte keinen Bock mehr gehabt. Und dann ist es hier in 4. Mose 20. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung, also das Volk Gottes, vor diesem Felsen. Und er sagt zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, hört doch, ihr sturen Böcke, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Gott hat zu ihm gesagt, du sollst sprechen. Er hat aber geschlagen. Er hat sich von diesem Zorn, von dieser Widerspenstigkeit des Volkes beeinflussen lassen. Und er ist aus der Abhängigkeit von Gott herausgetreten. Er hat zwar die Stimme Gottes gehört, aber nicht nach ihr gehandelt. Sondern durch dein Gefühl, durch seinen Zorn Gottes. In der Bibel heißt es, der Zorn der Menschen kann niemals Gottes Gerechtigkeit wirken. Niemals. Wenn wir zornig sind, ist es total wichtig, oder frustriert sind, dass wir erst diese Verbindung mit Gott wieder herstellen. Dass wir wieder in der Abhängigkeit zu Gott sind. Und dann aus der Abhängigkeit heraus anfangen zu handeln. Aus der Abhängigkeit heraus jemandem ein Wort der Ermahnung zusprechen. Aus der Abhängigkeit heraus eine Lösung anbieten für eine Situation. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt. Das heißt, Mose hatte ein Stückchen Unglauben in sich selbst. Sprechen zu dem Stein reicht nicht aus. Manchmal, wenn wir haben heute über die finanzielle Situation gehört, die wir auch in der Gemeinde immer wieder erleben. Manchmal schaue ich so auf unsere Gemeinde, auf das Gebäude hier und das erinnert mich so an diesen Felsen. Ja? Und diese Geschichte ist für mich so ein Leitfaden, auf diesen Felsen zu schauen und nicht zu verzweifeln. Manchmal sogar sind unsere Herzen wie Felsen, auf sie zu schauen und nicht zu verzweifeln. Manchmal sogar auf mich selbst zu schauen. Ich habe gemerkt, heute auch im Gebet, ich bin nicht so der sich von anderen so sehr beeinflussen lässt, aber von meiner Situation, wie schwach ich bin, das erzeugt in mir so viel Unglauben, Frust auch in mir selbst, dass ich von meiner Situation nicht abhängig bin, sondern immer von dem Wort Gottes, von seinem Heiligen Geist und seiner Führung und von dem, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Mich immer wieder auf den Glauben zu stellen, zu vertrauen. Egal wie schwierig die Situation in der Kirche ist, in der Gemeinde ist. Vater, du wirst führen, Herr. Herr, wir haben jetzt eine Situation, da ist keine Lösung. Aber Herr, wir stellen es hin und wir vertrauen dir. Und wisst ihr was? Die ganze Gemeinde schaut auf diese Leiter. Und nicht nur die Gemeinde, die ganze Welt schaut auf die Christen eigentlich, auf die gläubigen Menschen, die behaupten, es gibt einen lebendigen Gott, an den sie fest glauben. Die ganze Welt schaut, wie du jetzt reagierst in dieser Situation. Ob du auch dich aus eigener Kraft bewegst oder ob du jetzt abhängig von Gott bist und Gott vertraust. Dann wird gelacht, weil du dich auf den unsichtbaren Gott vertraust. Und plötzlich sehen sie, diese Menschen, dass Gott dich hält, dass Gott dich über Wasser laufen lässt. Und sie staunen und das überführt in dem Herzen, dass es wirklich einen lebendigen Gott gibt. Wie ist es, wenn wir auf unsere Ehen schauen? Glauben wir, was unsere Ehen angeht? Wie ist es, wenn wir auf unsere Kinder schauen? Haben wir Glauben oder sind wir verzweifelt? Wenn wir auf die Kirche schauen, auf die Arbeitsplätze schauen, auf die Situation schauen, glauben wir, stehen wir im Glauben. Deshalb der letzte Punkt für mich ist hier, wirf deinen Glauben nicht weg. Wirf deinen Glauben nicht weg, egal wie es aussieht. Sei nicht abhängig von der Situation, sondern vertraue dem Herrn, auch wenn du noch keine schnelle Lösung siehst. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israels zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Es hatte Konsequenzen. Diese eine Handlung hatte große Konsequenzen. Mose konnte nicht in das verheißene Land hineingehen. Er ist auf dem Berg gestorben und konnte es von weitem anschauen, aber er konnte nicht hineingehen. Mose war auch nur ein Mensch. Jesus ist der Einzige, der ohne Fehler bis ans Kreuz gegangen ist und der nicht versagt hat. Also die drei Punkte hier, die ich so, glaube ich, am wichtigsten empfinde bei einem Leiter. Abhängigkeit von Gott, Nummer eins, aber auch bei uns auch. Abhängigkeit von Gott, dass wir danach streben, dass wir das suchen. Nummer zwei, dass wir Fürsprecher werden, das ist Liebe, genauso wie Jesus uns geliebt hat, dass wir Fürsprecher werden. Beten für andere, beten füreinander. Auch wenn Menschen fallen, auch wenn Menschen in Sünde gefallen sind, beten füreinander. Und dann aber auch Glaubensvorbilder zu sein, dass wir lernen auch in Situationen, die unmöglich sind, weiterhin an dem Wort Gottes festzuhalten, abhängig von dem Glauben zu sein und nicht abhängig von der Situation zu sein. Das möchte ich gerne uns auch mitgeben, als Ermutigung auch für die kommenden Leiter der Gemeinde, Gemeindeleiter, Pastoren, Älteste, wie auch immer wir sie betiteln, dass sie das als Ermutigung mitnehmen, ich auch als Ermutigung mitnehme, wir aber auch, dass wir lernen, nach diesen Prinzipien zu leben und zu wandeln. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns zusammen beten. Vater im Himmel, dein Wort überführt uns immer wieder, Herr. Obwohl ich schon so viele Jahre im Glauben bin, Herr, bin ich kein Deut besser als das Volk Israel. Herr, ich murre nach wie vor, ich jammere nach wie vor, vielleicht nicht mehr so oft wie früher, Herr, aber nach wie vor entdecke ich immer wieder, dass ich selber versuche, mein Leben im Griff zu halten, dass ich selber versuche, alles zu lösen, Herr. Und ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du uns allen, Herr, dass du uns beibringst, von dir abhängig zu sein. Deshalb danke ich dir, Herr, für jede Herausforderung, für jede Schwierigkeit, in der ich die Gelegenheit habe, das zu lernen, zu glauben und zu vertrauen. Lehre uns als dein Volk, als deine Menschen, dir mehr zu vertrauen als die Situation, als dem Problem, als meiner Fähigkeit. Im Namen Jesu Christi. Amen.